Krisenzeiten und wir sind ja doch auch unternehmerisch in quasi einer Krisenabfolge, gibt es einen zentralen Punkt und der ist, Eigenkapital schafft Krisenresistenz. Das heißt, für viele kleine und mittelständische Unternehmen wird das Thema Crowdfinanzierung einfach eine neue Finanzierungsvariante sein, die gerade ergänzend zu bestehenden Finanzierungen eine neue Chance bietet.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Und heute geht es wieder mal ums Geld, genauer gesagt ums Investieren. Mit Speeren, so haben wir das früher gemacht, kann man durchaus Fische fangen, allerdings nicht besonders viele. Das ist sehr aufwendig. Wenn jetzt also dieser Speerfischer beschließt, er knotet ein Netz, dann braucht es Zeit, in der er weder fischen kann und auch nicht essen. Investition ist also immer auch Konsumverzicht, auch heute. Anstatt Geld in die Ausbildung, die Wohnung, die Firma zu investieren, könnte man es auch ausgeben. Man könnte auf Urlaub fahren oder ins Gasthaus. Warum eigentlich nicht? Ja, mit der Industrialisierung sind allerdings die Summen, die es für das Investment gebraucht hat, stark gestiegen. Es hat sich eine eigene Klasse an Investoren herausgebildet. Man kann ja zur Bank gehen und sagen, da habe ich eine super Idee. Und die Bank sagt dann, nein, das funktioniert nie. Findet man also einen Investor, und ich investiere ja auch im Start-up-Bereich, ich bin Business Angel Investor, also in kleinen Mengen, und da hat sich diese eigene Klasse der Investoren herausgebildet, die Millionen, Milliarden. Ja, der Richard Gere in Pretty Woman ist ein bleibendes Beispiel dafür. Und jetzt dreht sich der Wind vielleicht wieder. Also die mächtigen Investoren werden vielleicht jetzt abgelöst von uns allen. Denn eigentlich sind es ja wir, denen diese Produkte zur Verfügung stehen sollen. Und ich habe halt einen Spezialisten für Crowdfunding, Crowdinvesting bei mir. Das ist der Daniel Horak. Er hat Unternehmensführung studiert, ist Co-Founder des Crowdinvesting Pionier, der Pionierplattform Conda. Und er ist Autor von Crowdfunding und Crowdinvesting im Linde Verlag. Daniel, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sag, was ist jetzt eigentlich dieses Crowdfunding und was ist der Unterschied zum Crowdinvesting?
Ja, danke, das ist eigentlich eine der wichtigsten initialen Fragen immer. Also Crowdfunding, wie der Name sagt, besteht aus zwei Teilen, nämlich aus der Crowd, also sprich aus der Menge der vielen Leute, und Funding, es geht in irgendeiner Art und Weise um Finanzierung. Und entstanden ist das Ganze vor mittlerweile fast 15 Jahren, primär in den USA. Dort ist es vor allem darum gegangen, Kreativprojekte im Musikbereich und Co. zu unterstützen. Durch kleine Beträge von vielen Fans hat man dort die ersten Musikalben und Co. vorfinanziert. So ist das eigentlich damals entstanden, eben über eine digitale Plattform und ähnlich wie dein Gleichnis mit dem Fischernetz und den Fischen. Hat man hier quasi die kleinen Fische zusammengefangen und dann schlussendlich das Kapital dieser kleinen Fische gebündelt, und so sind dann die ersten 30, 40, 50.000 US-Dollar zusammengekommen. Der Künstler konnte ohne einem großen Plattenlabel sein Album finanzieren. Und dadurch hat man eben genau dieses Problem gelöst, dass ich nicht dann auf einen angewiesen war, sondern ich schlussendlich das auf die breite Masse verteilen konnte. Das waren die Anfänge und das ist im Endeffekt Crowdfunding. Aus dem heraus sind dann verschiedene Subarten entstanden, kann man dann im Crowdfunding-Bereich unterscheiden zwischen Donation-Based und Reward-Based Crowdfunding. Da geht es dann, so wie der Name sagt, beim Donation-Based geht es, viele geben kleine Beträge, spenden etwas für den guten Zweck, für ein sinnvolles Projekt. Und das, was ich zurückbekomme, ist vor allem ein gutes Gefühl und vielleicht irgendeine Art von immateriellen Dankeschön. Und beim Reward-Based Crowdfunding geht es dann auch da wieder, wie der Name sagt, Reward. Da bekomme ich in irgendeiner Art und Weise ein Reward, ein Dankeschön. Da sind die großen Vertreter global, Kickstarter und Indiegogo. Die kennt man, da gebe ich 100 Euro, 200 Euro und bekomme dann eine tolle Smartwatch, ein super innovatives Kissen oder vielleicht auch nur ein T-Shirt. Also das sind so.
Oder ich gebe mehr, ja, wie ich manchmal. Ich wollte unbedingt den ersten graphenbasierten Akku haben. Ja, Graphen ist ja das Wundermaterial der Zukunft, aus dem man unzerstörbare Seile und was der Teufel was alles machen kann und zum Beispiel auch Akkus. Mittlerweile funktioniert er nicht mehr, aber das ist eben bei so Anfängerprojekten. Ich habe also hier mal 150 Euro oder so riskiert, denn manchmal kommt auch nichts zurück. Und dann habe ich wesentlich länger gewartet als in einem Geschäft, weil ins Geschäft, da gehe ich, kaufe ich mir den Akku, ja, der ist lagernd, der ist schon produziert, da hat jemand anderer die Investitionssumme für die Bau dieser Akkus zur Verfügung gestellt und ich kriege den sofort. Warum tun Leute eigentlich dann diese Wartezeit und dieses Risiko auf sich nehmen?
Also da muss man eben auch wieder beim Reward-Based, da geht es ganz klar darum, um Innovationen, um Kreationen, auch darum, so wie du sagst, manchmal auch etwas haben zu können vor allen anderen, weil es die Technologie vielleicht noch nicht gibt. Ich mache das auch ständig, weil ich halt auch irgendeinen gewissen Grad an Tech-Affinität habe. Meine Frau würde es nennen, einen leichten Hang zu Gadgets. Aber mir macht es Spaß, deshalb habe ich dann zum Beispiel jetzt, es gibt so Sleep-Earphones, die habe ich zum Beispiel geplätscht.
Die hast du? Sind die?
Ich habe die, ja.
Sind die gut?
Ich finde sie toll, weil tatsächlich zum Einschlafen Podcast hören ist für mich mittlerweile ein absolutes Herunterkommen geworden und habe mir die auch geplätscht, aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich die schlussendlich dann bekommen habe, hat man sie im Geschäft auch schon kaufen können. Ich hatte aber dort natürlich das Risiko, dass es bei dem einen oder anderen Fall, so wie du sagst, nie zur Realisierung kommt, das Unternehmen gegebenenfalls vorher stirbt. Oder genau auf der anderen Perspektive, wenn man es vor ein paar Jahren sieht, zum Beispiel Oculus, diese Virtual Reality Brillen, die wurden ja auch zum Beispiel über eine Crowdfunding-Plattform finanziert und dort war es genau in der anderen Ecke. Dort haben alle anderen Leute das Produkt vorfinanziert und haben dann diese Produktvorfinanzierung quasi das maximale Risiko gehabt. Das Einzige, was sie aber für dieses Risiko bekommen haben, waren diese Brillen. Die wirklich was dran verdient haben schlussendlich, waren dann die Gründer, weil ein paar Monate später wurde das Unternehmen an Facebook verkauft und die Gründer haben wirklich gut abkassiert und die Leute haben halt ihre schönen Virtual Reality Brillen bekommen. Und ein bisschen aus diesem Beweggrund ist dann schlussendlich auch die Idee zu Conda entstanden, weil wir gesagt haben, es ist Crowdfunding super, aber es braucht noch etwas anderes und das ist auch ganz stark meiner eigenen Unternehmergeschichte geschuldet. Ich habe mit 20 das erste Mal gegründet und habe erlebt, wie schwierig es ist, in Österreich an Finanzierung zu kommen. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine digitale Investmentplattform, wo die breite Masse, die kleinen Fische, wie du sie vorher genannt hast, aber wenn es genug kleine Fische gibt, ist auch eine große Masse zusammen und genau die Idee dessen, jeder kann in kleinen Summen in Startups und kleine und mittelständische Unternehmen investieren, ist dann die Gründungsidee zu Conda gewesen und schlussendlich dann auch die Basis dafür, dass wir gesagt haben, das wollen wir auf der Plattform realisieren und das ist der wesentliche Unterschied. Bei Conda geht es immer um Geld investieren, das heißt aber auch im Falle dessen, dass es beim Unternehmen gut läuft, verdiene ich mit, da bekomme ich Zinsen, da bekomme ich eine Wertsteigerung, wenn das Unternehmen mehr wert wird und verkauft wird und das ist auch der große Unterschied zum Crowdfunding, wie ich es vorher erklärt habe und auch der zweite wesentliche Unterschied, dieses Thema, was wir machen, ist reguliert und damit wesentlich stärker auch reglementiert in den Ländern. Das heißt, nicht jeder kann das machen und wenn die Leute investieren, müssen wir einfach gewisse Sorgfaltspflichten ermöglichen.
Okay. Ja, also ich versuche es nochmal zusammenzubringen. Also Crowdfunding, dort gibt man eine Spende, das heißt, man hat kein garantiertes Ergebnis. Man kriegt das Produkt aber früher, man kriegt sogar billiger, ja, weiß ich nicht, 30% unter dem späteren Marktpreis. Das kann sich natürlich auch rentieren. Also wenn man das Geld auf der hohen Kante hat, wenn man es ausprobieren will. Also ich denke mir auch immer, ein Gadget, das ich nicht habe, das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Aber man hat halt einfach dieses Risiko mit dabei. Und man trägt eigentlich ein vergleichsweise hohes Risiko im Vergleich zu, wenn man beteiligt ist an dieser Firma. Andererseits kann die Produktion auch günstiger gemacht werden, weil diese Crowdfunding-Geschichten das Geld in der Produktion mir einfach schon, also ich brauche eigentlich kein teures Geld, keine teuren Zinsen zahlen, weil in Wirklichkeit kauft der Konsument das Produkt einfach ein halbes Jahr früher. Ja, das heißt, ich als Firma habe die Garantie, ich habe bereits einen Absatz. Also ich weiß auch, ob mein Produkt was ist. Ja, also dafür kann ich auch gern ein bisschen einen Preisnachlass geben für das Produkt, weil der Kunde ja schon an Bord ist, bevor das Produkt noch überhaupt gebaut ist. Funktioniert aber im Grunde genommen nur für Konsumgüter. Und dann gibt es die andere Geschichte, wie du erzählt hast. Man hat zwar beim Crowdfunding die Brille gekriegt, die längst veraltet ist. Die Gründer selber haben aber damit ihr Risiko minimiert und konnten dann teuer an Facebook verkaufen. Jetzt ist der Name, gibt es jetzt nicht mehr, aber Facebook hat da richtig Milliarden investiert in diese Geschichte, aber dann ist vorbei. Ja, das ist ein One-Time-Deal sozusagen. Und jetzt mit dem Crowd-Investing, da kann ich jetzt auch in ganz andere Dinge einsteigen. Ja, ist es gescheit, wenn man einfach in beliebige Sachen dann investiert? Man hat ja dann wirklich Firmenanteile. Man kann für 100 Euro, für 500 Euro einen Anteil, ja, wie ist denn das überhaupt jetzt? Ich frage der Reihe nach. Mir gefällt eine Idee, eine Geschäftsidee, da baut jemand eine Firma für eine Bäckerei, die solarbetrieben ist. Das habe ich jetzt kürzlich nachgeschaut. Also eine energieautonome Bäckerei. Ich kann quasi mit jeder Funding-Runde, wenn ich das richtig verstanden habe, investieren die in eine neue Bäckerei, ja, in einen neuen Standort. Da werden die Sonnenkollektoren aufgebaut. Da wird, ich weiß gar nicht einmal wo, aber es ist sogar für einen guten Zweck. Und ich verdiene dann an dem, was diese Filiale an Umsatz macht, oder? Habe ich meinen kleinen Anteil? Kann man sich das so vorstellen?
Genau, also es ist, bei uns auf der Plattform gibt es ganz viele unterschiedliche Unternehmen, so wie du gesagt hast, zum Beispiel Solar Bakery, und die machen das, was du ausgeführt hast, und ich als Investor partizipiere am Erfolg des Unternehmens. In dem Fall ist es tatsächlich nicht nur die eine Filiale, sondern es ist das gesamte Unternehmen, das an mehreren Standorten mittelfristig diese autonomen Solar Bakeries aufstellen möchte. Und der wesentliche Unterschied ist eben, je nachdem auch welche Art von Unternehmen es ist, partizipiere ich einmal wirklich am Wert des Unternehmens. Also wenn die verkauft werden sollten, würde ich auch dort quasi am Verkaufspreis mitpartizipieren. Dann gibt es wieder andere, vor allem mittelständische Unternehmen. Dort habe ich einfach einen fixen Zinssatz oder einen fixen Zinssatz und einen Bonuszinssatz, und den kriege ich einfach Jahr für Jahr. Also das gibt es auch immer unterschiedliche Instrumente. Das ist auch dem geschuldet, dass eben nicht jedes Unternehmen in der gleichen Lebensphase ist. Ein sehr frühphasiges Unternehmen kennst du ja als Business Angel auch. Die brauchen Risikokapital, die haben einen langfristigen Horizont, die werden noch die nächsten Jahre wachsen, die brauchen Kapital, um dieses Wachstum zu realisieren. Dort ist das Kapital vor allem immer sehr stark als Eigenkapital genutzt und hat die Chance, aber wenn es verkauft wird, das Unternehmen, dass ich dort eben wirklich hohe Renditen erwirtschafte. Wir hatten vor mehreren Jahren zum Beispiel das Unternehmen All I Need. Das ist so ein Grüntee-Getränk, das haben wir in zwei Finanzierungsrunden finanziert. Und die wurden ein paar Jahre später dann an Capri-Sonne verkauft und haben die Investoren im Schnitt über 40% Rendite erwirtschaftet über die Beteiligungslaufzeit. Also das ist ein sehr attraktives Investment gewesen. Und dann haben wir andere Unternehmen, schon eher etablierte Unternehmen, die schon seit Jahren im Markt sind, die kein Produkt mehr entwickeln müssen, sondern die schon ein Produkt haben, die Umsätze haben, aber die trotzdem wachsen wollen, die vielleicht investieren müssen, und hier ist es dann eben eine Verzinsung, die jedes Jahr anfällt, und dann kriege ich jedes Jahr meine 6, 7, 8% Zinsen und habe damit auch eine schöne Rendite. Und das Schöne bei uns ist, ich kann es mir aussuchen und kann mir mein eigenes Portfolio zusammenstellen. Wenn ich eher Risiko haben möchte, dann habe ich halt viele Startups. Wenn ich eher ein bisschen konservativer veranlagen möchte, vielleicht mehr KMUs, und dadurch kann ich es mir aber ab 100 Euro kann ich mir mein eigenes Portfolio zusammenstellen.
Und was ist ein Eiergeschäftsmodell? Nehmt ihr von den 100 Euro dann 50 Euro für eure eigene Kasse, oder wie funktioniert das?
Nein, also für Investoren ist das bei uns komplett kostenfrei. Uns zahlt unter Anführungszeichen das Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen beauftragt uns ja auch mit dem Thema Kapital zu lukrieren für sie, und wir erhalten vom Unternehmen dann im Endeffekt eine Art Vermittlungsprovision, kann man sagen.
Okay. Wenn ich jetzt, also kannst du da Größenordnung geben, wenn ich als Firma jetzt sage, ist interessant, ich habe also, die Bank nervt mich sowieso, österreichische Risikokapitalgeber geben nur Risikokapital, wenn kein Risiko besteht. Ja. Das scheint jedenfalls eine Erfahrung zu sein, die viele gemacht haben. Jetzt Crowdfunding, endlich. Ja, das heißt, ich habe keine böse Bank mehr im Nacken, keinen Einzelinvestor, der mir das Leben zur Hölle macht. Ich habe jetzt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Investoren, denen das einfach Spaß macht, wo sich das Risiko verteilt. Das heißt, es ist eigentlich, wenn es klappt, ja, es kann ja auch sein, dass es nicht klappt, aber wenn es klappt, ist das eigentlich die bessere Alternative, oder? Was zahlt man da?
Ja, also Alternative, tatsächlich muss man sagen, in 95% der Fällen ist es keine Alternative, sondern eine Ergänzung. Mhm. Also wir haben fast immer das Thema bei KMUs, dass wir immer gemeinsam mit Banken eigentlich finanzieren, weil das Schöne ist auch wieder, unsere Finanzierung ist meistens Eigenkapital oder Eigenkapital ersetzend. Das heißt, ich stärke die Bonität meines Unternehmens und tue mir dann auch wieder viel leichter bei der Bank. Also das ist auch der Grund, warum im mittelständischen Bereich zum Beispiel sehr oft wir mittlerweile von den Banken die Kunden vermittelt bekommen, weil die Banken sagen, ja, das ist ein tolles Unternehmen, wir würden auch gerne weiterfinanzieren, aber den nächsten Investitionsschritt von 5 Millionen Euro, den können wir nur finanzieren, wenn da nochmal 2 Millionen Euro Eigenkapital mit dazukommen. Und dann schauen wir, dass wir den Eigenkapitalanteil gemeinsam mit den Unternehmern schaffen und dann kommen zum Beispiel 2 Millionen Euro aus der Crowd und dann kommen nochmal 3 Millionen Euro durch die Bank. Also das ist eigentlich ein sich sehr ergänzendes System an vielen Punkten. Und auch im Startup-Bereich ist es fast immer so, dass wir mit Business Angels, mit Förderstellen gemeinsam die Finanzierung umsetzen, weil jede Art der Finanzierung hat ihre Vor- und Nachteile. Die Vorteile bei uns hast du vorher schon skizziert. Ein weiterer Vorteil ist natürlich ein gewisser Grad an Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und die Chance, dass ich meine Investorinnen zu Kunden mache und meine Kunden zu Investoren. Das ist natürlich ein Zusatzaspekt neben der reinen Finanzierung. Der Nachteil, muss man auch sagen, ist natürlich fürs Unternehmen, da habe ich dann ein paar hundert Leute, die wollen trotzdem ein gewisses Reporting, die wollen trotzdem wissen, wie es mit dem Unternehmen geht. Also das ist auch ein gewisser Grad an Aufwand. Wir als Plattform unterstützen da natürlich, deshalb sagen wir immer, als Unternehmen empfehlen wir immer den besten Mix und das Beste aus allen Welten. Zum Thema Kosten, wie gesagt, unsere Erfolgsprovision bewegt sich meistens so zwischen 5-7% vom eingesammelten Kapital. Ist primär auch erfolgsabhängig, heißt auch, dass wir mit ins Risiko gehen, heißt aber auch, dass wir die Projekte initial auswählen. Also wir haben im Jahr ca. 2.000 bis 2.500 Finanzierungsanfragen und finanzieren 50 bis 80 Unternehmen pro Jahr. Das heißt, da ist natürlich auch bei uns ein gewisser, eine gewisse Vorselektion vorhanden.
Verstehe. Ich habe ein anderes Projekt mir angesehen, ein Anbau einer Hotel in, weiß ich nicht, Sansibar oder so mit 7% Rendite. Gesamtrendite wäre aber so, glaube ich, 18% oder 20%, wenn ja, man dorthin fährt, ja, und die Rendite, wenn ich das richtig verstehe, dort aburlaubt. Das heißt, ich habe sowas wie ein Reward, ja, den muss ich mir halt abholen. Das heißt, es ist auch ein Kundenwerbesystem für dieses Hotel, ja, so österreichischer Betreiber. Das finde ich jetzt eine ganz spannende Kombination.
Genau, also das überall dort, wo es eine gewisse Art von Leistung für Endkonsumenten gibt, ist das natürlich sehr attraktiv. Also wir haben das Hotel in Sansibar, hast du gerade angesprochen, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben über die letzten Jahre regelmäßig in München Giesinger Bräu zum Beispiel finanziert, mittlerweile mit über 12 Millionen Euro. Und dort werden die Zinsen auch zum Beispiel immer in Gutscheinen bezahlt. Und das hat einfach den Hintergrund, so wie du sagst, das hat einen gewissen Kundenbindungsaspekt, hat aber auch die Chance, so wie das jetzt bei dem Sevi Boutique Hotel in Sansibar ist, dass auch die Investoren wählen können. Also die Investoren können wählen, möchte ich eine Verzinsung in Geld oder möchte ich eine Verzinsung in Gutscheinen. Wenn ich jetzt schon weiß, ich will in 3 Jahren auf jeden Fall 3 Wochen nach Sansibar, dann würde ich auf jeden Fall die Gutscheinverzinsung nehmen, weil so wie du sagst, das hat vom Renditepotenzial für mich nochmal einen ganz anderen Aspekt, als wie wenn ich die Cash-Verzinsung nehme. Generell hat es das Schöne, und das sehen wir eben auch zum Beispiel bei der Brauerei, einfach diese Nähe zum Unternehmen. Wir sehen, dass das den Leuten das gefällt, Teil einer Unternehmensgeschichte zu sein, dazu eine emotionale Bindung zu haben. Bei Giesinger Brau ist es auch zum Beispiel so, dass sie das mit immer einem gewissen Augenzwinkern machen. Also vor 1,5 Jahren haben sie zum Beispiel geworben mit dem Spruch Promille statt Prozente. Was natürlich bei einer Brauerei extrem gut passend ist. Mhm. Das heißt, da sieht man auch, man kann hier auch mit einem Augenzwinkern unternehmerisch sehr erfolgreich sein. Und natürlich ist das Thema Bier und München bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Selbstläufer.
Jetzt sind das Konsumerprojekte, die von Konsumenten verstanden werden. Und es sind ja hauptsächlich Privatpersonen, die da investieren, würde ich mal vermuten. Ist das auch für euch ein Auswahlkriterium, dass ihr sagt, okay, da gibt es dann auch Leute, die das verstehen können, wenn es sich jetzt, sagen wir, um ein komplexes Biotechnologieunternehmen handelt, tun sich die dann schwerer mit euch?
Also wir sehen generell, dass auch Unternehmen, die ein B2B-Geschäftsmodell haben, die komplexere Produkte haben, sich durchwegs sehr gut finanzieren können. Wir haben bei uns eigentlich ein wesentliches Kriterium ist das, weil du gesagt Biotech oder Life Science, was wir ausschließen, sind Unternehmen, die ganz früh in einer Forschungsphase stecken oder ähnliches und die noch 10, 12, 14 Jahre bis zum Markteintritt haben. Das ist einfach etwas, wo wir sagen, da sind wir nicht der richtige Partner, da können wir der richtige Partner sein, wenn quasi Ende der Forschungsphase ist und der Markteintritt finanziert werden soll. Da haben wir zum Beispiel im Life Science Bereich ein Unternehmen finanziert, das wirklich den Markteintritt mit uns gemeinsam sich finanziert hat. Also das passt schon sehr gut. Deshalb ist einmal per se das kein Ausschlusskriterium. Was aber notwendig ist, ist natürlich die Bereitschaft vom Unternehmen und den Unternehmerinnen, die Öffentlichkeit zu suchen und die Bereitschaft, ein trotzdem komplexes Produkt einfach zu erklären. Weil ich bin per se davon überzeugt, dass ich auch sehr komplexe Produkte einfach erklären kann und dass das im Interesse des Unternehmens ist. Aber dafür muss ich natürlich als Unternehmer bereit sein, weil wenn ich das nicht bin, dann ist die Crowd keine richtige Finanzierung. Also das muss ganz klar sein. Öffentlichkeit braucht eine gewisse Vereinfachung. Und zu dem muss ich bereit sein. Aber wir haben schon sehr erfolgreich im B2B-Bereich Unternehmen finanziert. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, das, was du vorher als Beispiel genannt hast, die Solar Bakery, ist ja jetzt eigentlich auch kein Endkonsumentenprojekt, weil du wirst dir wahrscheinlich nicht bei dir am Hof eine Solar Bakery als Container hinstellen, sondern das ist natürlich auch etwas, was nur indirekt einen Endkundenzweck hat.
Ja, was man aber vielleicht verstehen kann. Jetzt hast du...
Absolut.
Sehr viele schöne Erfolgsbeispiele gezeigt. Was ist euer größter Flop?
Mein größter Flop ist immer schwierig zu sagen. Also man muss da vielleicht mehrere Ebenen unterscheiden. Wir haben einmal im Quartal, einmal im Jahr ein Unternehmen, das die Finanzierungsschwelle nicht erreicht. Das heißt, es gibt bei uns immer eine Finanzierungsschwelle und ein Finanzierungslimit. Und die Schwelle heißt, wenn die nicht übersprungen wird, dann wird das Geld wieder an alle Investoren zurückgezahlt und das Unternehmen wird nicht finanziert. Das ist natürlich für alle Beteiligten schade, weil das Unternehmen sucht Kapital, die Investoren wollen eigentlich, dass es funktioniert und wir als Plattform wollen natürlich auch, dass die Unternehmen finanziert werden. Das ist natürlich etwas, das gehört dazu, aber das ist natürlich etwas, was uns nicht glücklich macht. Und dann ist inhärent, kennst du ja auch als Investor, es gibt immer wieder vor allem junge Unternehmen, die halt schlussendlich aufgrund von Fehlern, aufgrund von Marktgegebenheiten etc. einfach scheitern. Und das ist natürlich etwas, was jedes Mal extrem schade ist. Für die Investoren schade ist, auch für die Unternehmer schade ist. Ich kenne das selber als Unternehmer. In den ersten Jahren der Conda waren wir auch oft mal an dem Punkt, dass wir teilweise nicht gewusst haben, wie es ins nächste Jahr, Monat geht. Und da ist natürlich, spitz auf Knopf gestanden, das Überleben des Unternehmens, das ich mit Herzblut die letzten Jahre aufgebaut habe. Das heißt, ich kann natürlich diese Unternehmerinnenrolle extrem stark nachvollziehen. Also das ist sicher schade und oftmals tragisch. Was ärgerlich oft ist, und das ist auch sicher das, wo ich sagen würde, da würde das Thema Flop am ersten passen, ist, es gibt leider immer wieder Unternehmen, die auch zuwider dem, was wir schon in der Auswahl empfehlen, was wir in der Finanzierung empfehlen, was wir nach Abschluss empfehlen, ist, die Investoren weiter informiert zu halten und auch nicht zu glauben, so jetzt kommt das Geld und hinter mir die Sinnflut. Und das ist auch das, was wir von unseren Investoren immer zurückbekommen, ist, es gibt vollstes Verständnis für unternehmerisches Risiko. Das, wofür es kein Verständnis gibt, ist für Nichtkommunikation. Und ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist schon etwas, das würde ich unter dem Thema Flop zusammenfassen, ist Unternehmen, die das nicht machen, die nicht reporten, die auch, obwohl ich habe ein ganzes Team von Kolleginnen, die nichts anderes machen, wie im Quartalsrhythmus allen nachzulaufen und zu sagen, bitte schickt uns den Report, bitte sendet das, eure Investoren warten drauf, ihr seid dazu vertraglich verpflichtet. Aber da gibt es halt leider immer ein paar Prozent der Unternehmen, die das nicht tun. Und das ist einfach unglaublich ärgerlich. Und ja, die Chuzpe muss man sich schon herausnehmen. Aber auch da machen wir das seit 11 Jahren, seit der Gründung. Es gibt einfach leider kein Mittel, um das komplett zu verhindern.
Und deswegen muss man halt diversifizieren. Also wer quasi sein Geld alles in das einzige, eine Projekt steckt, ist natürlich auch selber schuld, weil eben der Markt und auch psychische Gesundheit und was auch immer, da gibt es viele Faktoren, innere und äußere Faktoren, die sind halt unabsehbar, sonst wären es halt auch keine Unternehmen, ja, sonst könnte es ja auch jeder machen. Du hast jetzt gesagt, das sind oft Mischfinanzierungen, das war mir neu, finde ich aber relativ gut nachvollziehbar. Das heißt, es wird Eigenkapital über Investoren aufgebaut, gerade Investoren, und dann gibt es noch die Banken, die mitmachen. Wie ist denn das Verhältnis zu den klassischen Investoren? Also der klassische Investor, da gibt es dann 1, 2, 3, die gemeinsam in ein Projekt investieren, oder es gibt Venture-Fonds, die gleich das ganze Kapital mitbringen. Das heißt, als Firma habe ich dann nur einen Investor am Hals, aber den richtig. Gibt es auch Projekte, wo quasi Crowdfunding mit klassischem Investment kombiniert wird, oder verdrängt das eine das andere eher?
Auch hier meistens sich ergänzend, weil natürlich, du hast das jetzt ein bisschen überspitzt negativ dargestellt, ich habe den Investor am Hals. Natürlich die positive Konnotation ist, ich habe den Investor und der unterstützt mich, und das habe ich natürlich, bei wem der 50 oder 100.000 Euro investiert, habe ich natürlich die große Chance, dass der mich viel intensiver unterstützt, dass der mit seiner Erfahrung, mit seinem Netzwerk etc. Da mit dabei ist. Diesen Vorteil habe ich im Normalfall bei der Crowd weniger und habe natürlich da wieder die Möglichkeit, dass ich das Beste aus beiden Welten kombiniere. Nämlich einerseits die Aufmerksamkeit, den Multiplikatoreffekt etc. der Crowd, und auf der anderen Seite den oder die Weisheit und vielleicht das aktive Mitanpacken von einem Einzelinvestor. Aber auch da gibt es natürlich kein Schwarz oder Weiß, sondern die Welt ist halt in Graubereichen. Es gibt dann Angel-Investoren, VC-Fonds, die sagen, lasst es mir in Ruhe mit dem Crowd. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, das ist eine super Ergänzung. Und ähnlich ist das auch im Bankenbereich. Also wir haben mit sehr vielen Banken schon gemeinsam finanziert. Wir haben mit sehr vielen bekannten Business Angels und auch Fonds gemeinsam investiert. Und dann gibt es wieder andere, wo das gar nicht passt. Also wir sehen das sportlich. Wir haben seit der Gründung jetzt fast 220 Millionen Euro finanziert. Das heißt, ich glaube, wir sind da schon wirklich einfach ein Player und eine sinnvolle Ergänzung am Markt. Und das Potenzial ist noch bei Weitem nicht erschöpft. Also es ist sicher kein Mitbewerb. Was wir sehen, und das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied, ist natürlich ein Venture Capital Fonds. Der sucht immer die Unicorns, also die Unternehmen, die 1 Milliarde und mehr wert sind, die globale Märkte erschließen etc. Es hat sich in den letzten Jahren dann ein zweites Tier durchgesetzt, nämlich das Zebra. Und die Zebras sind die, die nicht 1 Milliarde, sondern die einfach gut nachhaltig wachsen, vielleicht irgendwann mal ein paar Millionen, vielleicht ein paar 10 Millionen Euro Umsatz schlussendlich schaffen, aber jetzt nie das nächste Facebook. Und was wir schon sehen, ist, dass bei uns auch junge Unternehmen, aber auch eben KMUs sind, die einfach gut funktionierende Unternehmen werden und dadurch eine gute Rendite ihren Investoren geben, aber jetzt nicht eine Unternehmenswertverhundertfachung, sondern die wachsen halt einfach schön jedes Jahr 15, 20, 25, 30%, aber nicht jedes Jahr 300%. Und das sehen wir aber sehr wohl auch, dass das den Crowd-Investoren oder den Kleininvestoren durchwegs auch sympathisch ist, weil nicht jeder erwartet sich eine Verhundertfachung seines Investments.
Ja, also solange ich über den normalen Zinsen bleiben kann oder über der Inflation bleiben kann mit dem, was ich zurückkriege, ist das eine gute Anlage. Und natürlich brauche ich ein paar Prozent mehr, um mein Risiko abzudecken, aber dann passt es.
Absolut.
Eigentlich. Genau. Ja. Ja, klingt eigentlich nach einer schönen, runden Sache, die, glaube ich, immer noch zu wenig bekannt ist und wo es auch immer noch zu große Unsicherheiten gibt. Wie kann man denn das verbessern, dass mehr Leute verstehen, dass das für sie auch eine gute Alternative ist, die ja eigentlich auch wesentlich einfacher zu handhaben ist wie jetzt klassisches institutionelles Investment?
Also ich glaube, einerseits gibt es bald keinen Weg dran vorbei mehr bis zu einem gewissen Grad, weil wir sehen in Krisenzeiten und wir sind ja doch auch unternehmerisch in quasi einer Krisenabfolge, gibt es einen zentralen Punkt und der ist, Eigenkapital schafft Krisenresistenz. Jetzt gibt es aber nicht so viele Möglichkeiten, meine Eigenkapitalquote zu verbessern, außer ich habe halt zu Hause, weiß ich nicht, die Erbtante oder den Großgrund, den ich verkaufen kann, aber sonst sind Unternehmen auf Zufuhr von außen angewiesen. Jetzt kann ich mir aus der klassischen Welt einen Private Equity Fonds vielleicht noch ans Unternehmen holen, aber dem gehören dann gleich einmal vielleicht 25, 30, 50% an meinem Unternehmen, der will mitsprechen etc. Das heißt, für viele kleine und mittelständische Unternehmen wird das Thema Crowdfinanzierung einfach eine neue Finanzierungsvariante sein, die gerade ergänzend zu bestehenden Finanzierungen eine neue Chance bietet und sich da Schritt für Schritt etablieren muss. Mir geht es natürlich auch immer zu langsam. Jetzt machen wir das seit 11 Jahren. Wir haben vor 11 Jahren auch gedacht, in 3 Jahren kennt uns die ganze Welt. Aber gut Ding braucht Weile und es ist natürlich in einem hochsensiblen Bereich, nämlich im Finanzbereich. Und du kannst dir vorstellen, wie wir vor 11 Jahren angefangen haben, hat sowieso jeder gesagt, nein, in Österreich investiert sicher keiner über eine Online-Plattform in ein Unternehmen. Das haben wir mittlerweile bewiesen, dass das funktioniert. Aber es ist sicher hier die Themen, die relevant sind, um das auf breitere Beine zu stellen, ist eben für uns die Kooperation mit klassischen Finanzierungspartnern, wie mit Banken eben zum Beispiel. Es ist das Thema die Öffentlichkeit suchen und es ist natürlich auch das Thema, mehr Vorzeigebetriebe vor den Vorhang zu holen. Die Falkensteiner Gruppe zeigt ja zum Beispiel seit Jahren, dass sie da erfolgreich sich aus der breiten Masse finanzieren und hier regelmäßigst über die Crowd Kapital einsammeln. Wir dürfen dort im Hintergrund der technische Dienstleister für ihre Plattform sein. Wir haben jetzt zum Beispiel in Wien den SK Rapid als Fußballverein, der aus der breiten Masse sich Kapital holt. Wir haben mehrere sehr bekannte mittelständische Unternehmen, die in den nächsten Wochen und Monaten bei uns auf der Plattform sich finanzieren werden. Das heißt, wir sehen auch hier, dass die Akzeptanz immer breiter wird. Und ich glaube, genau das ist etwas, was sich gegenseitig Schritt für Schritt positiv befruchten wird. Bekannte Unternehmen, die gute Zinsen zahlen, mehr Investoren, die dadurch ein Geld verdienen und das hebelt sich gegenseitig.
Ja, ja. Wie ist man denn eigentlich beteiligt am Ende? Also manchmal gibt es ja Zinsen, das klingt eher wie eine Anleihe. Manchmal gibt es Unternehmensbeteiligungen, wenn ich das richtig verstehe. Ist man dann im GmbH, ist man dann im Firmenbuch drin? Müssen das Aktiengesellschaften sein, die gefördert werden oder unterstützt werden?
Muss man ein bisschen unterscheiden, weil wie wir angefangen haben, gab es überhaupt keine gesetzliche Regelung dazu. Also das heißt, es gab kein Gesetz, das das Thema Alternativfinanzierung im breiteren Sinne in irgendeiner Art und Weise regelt. Das heißt, wir waren da. Unser Hauptziel war, ja, gegen kein Gesetz zu verstoßen. Dann gab es ein paar Jahre später in Deutschland und Österreich gesetzliche Regelungen. In Österreich hat das Ganze geheißen Alternativfinanzierungsgesetz. Und das Mittel der Wahl, was sich vor allem aus dem auch, wie das in Deutschland geregelt war, war dort ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Das Nachrangdarlehen ist in seiner Struktur kein Darlehen im eigentlichen Sinne, sondern nachrangig. Das heißt, das Hauptthema ist hier im Falle von Insolvenz und Co., wie der Name sagt, nachrangig stehe ich hinter den Fremdkapitalgebern in der Rangfolge, wie mein Darlehen
wird. Es gilt als Eigenkapital ähnlich sozusagen.
Genau, es gilt als Eigenkapital ähnlich. Das war ganz wichtig, weil nur das durften wir als Plattformen vermitteln. Und dieses Nachrangdarlehen haben wir dann einerseits für junge Unternehmen in eine Art virtuelle Beteiligung strukturiert. Also dort ist es jetzt so, wie du sagst, dort bin ich quasi am Wert beteiligt, aber nicht im Firmenbuch als Gesellschafter, sondern nur am Wert. Und wenn das Unternehmen verkauft wird, verdiene ich mit. Im KMU-Bereich haben wir so strukturiert, dass es ähnlich einer Anleihe, so wie du gesagt hast, aber auch wieder nachrangig strukturiert ist. Aber dort gibt es Zinsen. Die Zinsen gibt es dann, wenn das Unternehmen ein positives Eigenkapital hat und einen ausschüttungsfähigen Gewinn. Das heißt, wenn sich das Unternehmen es leisten kann, Zinsen zu zahlen, zahlt es Zinsen. Das ist so quasi die bisherige Welt. Und jetzt seit einem Dreivierteljahr haben wir eine neue Lizenz, das ist jetzt eine europäische Lizenz. Da gab es erstmalig in Europa eine einheitliche Regelung, wie das Thema Alternativfinanzierung geregelt wird. Bisher war das immer in jedem Land einzeln geregelt, was natürlich in der Komplexität der Europäischen Union immer dazu geführt hat, dass wir in jedem Land durch ganz viele verschiedene Prozesse gehen mussten. Und mit diesem neuen Gesetz gibt es einige Verbesserungen. Auf der einen Seite, dass wir in ganz Europa unsere Dienstleistung erbringen können. Das heißt, wir sind nicht nur auf Österreich, auf Deutschland eingeschränkt, sondern wir können das theoretisch in der gesamten EU. Diese Lizenz bedarf einer Zulassung durch die im Falle Österreich Finanzmarktaufsicht. Das heißt, wir sind hier durch ein Zulassungsverfahren gegangen, wo wir ganz viele unterschiedliche Themen adressieren mussten, wie wir dieses Gesetz erfüllen, wo wir schlussendlich dann letztes Jahr diese Lizenz erhalten haben. Und dann ist es so, dass wir mit diesem neuen Gesetz neue Instrumente an die Hand bekommen haben, die wir den Unternehmen als Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stellen können. Das heißt, dort gibt es jetzt erstmalig die Möglichkeit für Plattformen wie uns, Wertpapiere zu vermitteln. Das heißt, ich kann Aktien, ich kann Gesellschaftsanteile, ich kann Genussscheine, ich kann Anleihen, ich kann nachrangige Anleihen vermitteln. Und damit, und das sehen wir jetzt schon, wird dieses Thema Alternativfinanzierung und digitale Investments für eine viel breitere Zielgruppe interessant, weil ich eben nicht mehr in diesem Sonderstatus des Nachrangdarlehens bin, sondern es sind am Kapitalmarkt schon bekannte und etablierte Instrumente. Dadurch wird es auch für neue Investoren und Zielgruppen relevant. Und das Zweite ist, man kann bis zu 5 Millionen ohne einem sogenannten Kapitalmarktprospekt einsammeln. Das ist vor allem für die Unternehmen relevant. Bisher musste ich bei mehr als 2 Millionen Euro einen Kapitalmarktprospekt machen und der kostet mich als Unternehmen einmal zwischen 40.000 bis 80.000 Euro. Das heißt, ich habe schon einmal ein finanzielles Risiko von bis zu 80.000 Euro, bevor ich überhaupt noch einen Euro eingesammelt habe. Das entschärft diese Regulierung. Ich kann bis 5 Millionen Euro über eine regulierte Plattform Kapital lukrieren.
Wow, finde es total spannend. Investitionen schaffen Wohlstand. Ja, das ist eben, es geht uns dann auch eben besser, indem man ein bisschen was verzichtet, ein bisschen was rein tut in die Wirtschaft. Es ermöglicht jetzt Crowdinvesting eben vielen Menschen zusätzlich was zu lernen, was Unternehmertum eigentlich ist, also sich dort auch zu beteiligen. Du hast ja selber vorher auch schon gegründet und wahrscheinlich, was hat dich eigentlich auf die Idee gebracht, dich und dein Co-Gründer, was hat euch auf die Idee gebracht, dass es sowas braucht? Wie seid ihr da reingerutscht?
Also initial hoch persönlich, nämlich dem, dass wir einfach beide schon mal selbst gegründet hatten und beide gesehen haben, dass das ganz schwierig ist, an Finanzierung zu kommen. Also das ist so die ganz persönliche eigene, der ganz persönliche eigene Hintergrund. Und da auch ganz stark, dass wir gesagt haben, wir glauben ganz fest daran, dass dieser Zugang zu direkt Investments in die Wirtschaft auf breitere Beine gestellt werden muss. Also vorher war das ja im Normalfall für, sagen wir mal, professionelle oder semiprofessionelle Investoren möglich, ab 100.000 Euro, ab 250.000 Euro etc. Und wir haben einfach gesagt, wir glauben, dass das notwendig ist, dass das auf einer breiteren Basis möglich ist und wir glauben vor allem auch, dass es viel einfacher möglich sein muss. Das war so ein bisschen die Grundintention. Und das, was wir natürlich mittlerweile sehen, ist, dass es einen ganz starken gesamtwirtschaftlichen Aspekt hat, weil das, was wir natürlich bis zu einem gewissen Grad ermöglichen, ist ein direktes Investment in die österreichische, in die deutsche Wirtschaft, in die Unternehmen hinein und das für die breite Masse. Und das schafft einerseits für die Unternehmen eine ganz neue Möglichkeit, an Finanzierung zu kommen und auf der anderen Seite für Investorinnen an dieser Unternehmensentwicklung mit zu partizipieren. Weil natürlich kann ich über den Aktienmarkt mich an Microsoft zu beteiligen, da partizipiere ich auch, aber da partizipiere ich erstens an einem Konzern, der ganz wenig zum Wohlstand in Österreich beiträgt Und ich habe natürlich eine total anonyme Art und Weise der Veranlagung. In dem Falle bei uns ist es so, ich investiere meistens in einer Art und Weise, dass ich einen sehr direkten Kanal zu den Unternehmerinnen und Unternehmern habe und sitze so quasi den Unternehmerinnen und Unternehmern auf der Schulter und habe dadurch einfach eine ganz andere Art und Weise zu investieren. Und das sehen wir auch bei uns in den Umfragen. Den Leuten ist das wichtig, dass es hier eine Demokratisierung gibt, dass es hier eine Direktheit gibt, dass es einen direkten Austauschkanal mit den Unternehmen gibt. Wir veranstalten auch regelmäßig zum Beispiel Events, wo Unternehmen, die aktuell Finanzierung suchen, sich mit 150, 200 Investoren in einem Raum befinden und ich die Unternehmerinnen und Unternehmer löchern kann. Also diese Nähe ist einfach etwas, woran wir ganz stark glauben, und das ist nicht nur im reinen Unternehmensbereich. Wir betreiben zum Beispiel auch Plattformen für andere. Und da gibt es zum Beispiel eine Bürgerbeteiligungsplattform, die wir für die Salzburger AG betreiben, Investing Green. Und dort habe ich diese Nähe, indem ich eben in Energieprojekte vor meiner Haustür investieren kann. Und auch da wieder, ich partizipiere an der Energiewende und schaffe dadurch Wohlstand und gleichzeitig eine energetische Transformation. Also auch hier sehen wir, dass die Breite, quasi das auf mehrere Schultern zu verteilen, das Investment dazu schafft, dass es für alle Seiten ein Win-Win ist.
Finde ich echt cool. Jetzt hast du gesagt, EU-Regulierung hat es jetzt etwas erleichtert, hat es etwas standardisiert. Wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Was steht auf dem Programm?
Also der quasi große nächste Schritt ist genau diese, kann man sagen, großen europäischen Schuhe auszufüllen. Also wir haben dieses Jahr das erste volle Jahr, wo wir diese Lizenz nutzen. Für dieses Jahr ist der Schwerpunkt für uns in den Heimatmärkten, wo wir schon stark sind, also in Deutschland und Österreich, einmal diese Lizenz und dieses neue Rahmenwerk mit Leben zu füllen. Im nächsten Schritt, also sprich dann nächstes Jahr, das Jahr darauf, dann auch in weitere Länder zu gehen. Also das ist sicher der wesentliche Faktor hier, genau diese europäische Möglichkeit weiter zu nutzen, weiter zu forcieren. Das werden natürlich vor allem eben Länder sein, die in irgendeiner Art und Weise geografisch an Österreich und Deutschland grenzen, weil das, was wir auch sehen, ist, dass auch da wieder dieses Thema einer gewissen geografischen Nähe und auch einer kulturellen Nähe für Investoren oft wichtig ist. Also ich möchte, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen investiere, möchte ich das irgendwie verstehen. In den seltensten Fällen ist es nur ein reines zahlenbasiertes Investieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir sehr wohl dadurch, dass wir uns professionalisieren, dass die Instrumente professioneller werden, neue Investorinnen-Zielgruppen erreichen, weil wir auch sehen, dass die Durchschnittsinvestments höher wären. Also aktuell liegen wir irgendwo bei 2.000 Euro. Das Ziel ist eigentlich auch, dieses Durchschnittsinvestment auf 8.000 bis 10.000 Euro zu heben. Das heißt auch hier neue Investoren-Zielgruppen, weil wir natürlich sehen, dass auch die ganzen, wie soll ich sagen, Jahreseinkommen größer 100.000 Euro oder ein gewisses frei verfügbares Investmentvolumen, dass auch hier aktiv nach Investments in den Mittelstand gesucht wird. Und das ist auch unser Schwerpunkt, mittelfristig immer stärker dieses Thema Mittelstandsfinanzierung zu forcieren und hier im Endeffekt die digitale Investmentplattform in Zentraleuropa zu werden und zu sein.
Cool. Also 8.000 Euro ist natürlich dann schon eine Menge Geld. Kann ich das auch frühzeitig liquidieren? Also kann ich auch mit anderen Investoren teilen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt doch ein Haus bauen oder so, jetzt brauche ich mein Geld zurück? Oder hängt es fest?
Also per se kommt es wieder auf das jeweilige Instrument an. Manche Instrumente haben Laufzeiten etc. Manche sind quasi bis zur Kündigung durch den Investor oder durchs Unternehmen. Was wir aber mit dieser Lizenz auch erstmalig anbieten können, ist ein sogenanntes schwarzes Brett, wo dann Angebot und Nachfrage sich treffen und wo du zum Beispiel von deinen 8.000 Euro, 4.000 Euro weiterverkaufen kannst und sich dafür einen Käufer finden kann. Also das ist etwas, an dem arbeiten wir gerade ganz intensiv, dass es hier auch genau diese Möglichkeit gibt, weil wir natürlich aus unserem Investorenkreis genau dieses Feedback haben. Ich möchte manchmal raus, weil ich eben vielleicht das Kapital gerade woanders brauche etc. Generell empfehlen wir natürlich sowieso allen Investoren in eine Risikoklasse, wie das unsere Investments sind, immer nur Kapital zu investieren, was ich im Normalfall nicht brauche. Also wenn ich sage, ich habe 100%, die ich veranlagen kann, sagen wir immer 10-15% davon maximal bei uns zu veranlagen. Den Rest sollte ich eher konservativ veranlagen, weil das bei uns trotzdem ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber es gibt einfach immer wieder Situationen, wo man trotzdem sagen möchte, ich möchte einen Teil liquidieren oder verkaufen. Und genau dafür soll dann schlussendlich dieses schwarze Brett auch dienen.
Ja, coole Sache. Also da steht jetzt einiges auf dem Programm. Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Wir sind ja heute mal eingetaucht in die Welt des insbesondere Crowd-Investing. Ich finde es deshalb besonders spannend, weil ein Teil der Schwierigkeiten, die wir in unserer Welt haben, ist von Investoren verursacht. Ja, also so große, mächtige Investoren, die den Firmen wirklich im Genick sitzen und bestimmte Entscheidungen wollen und auf die maximale Rendite drängen. Und da entsteht natürlich viel Schaden an der Welt, an der Umwelt, an den sozialen Systemen, die passieren. Und den Investor braucht man eigentlich nur am Anfang. Ja, am Ende verdient er halt, das soll er ja auch. Aber wenn sich das eben auf eine größere Bevölkerungsgruppe verteilen kann, dann ist auch dann gibt es einen ganz anderen Zugang zur Verantwortung. Dann geht es eben, wie du gesagt hast, nicht nur um die Zahlen, sondern dann geht es auch um Verantwortung. Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele in österreichische KMUs investieren, denn das sind dann auch wieder ihre eigenen Arbeitgeber. Und da wollen wir ja, dass diese regionale, kleinteilige Wirtschaft erfolgreich ist. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes Projekt.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.